Also es war eine Art von Freiheit, die ich vorher so auch wirklich noch nicht erlebt hatte. Also man kann reisen gehen, man kann sich einen Mietwagen nehmen und auch was auch immer, aber mit dem Rad, alles dabei, durch die Natur, das war total überwältigend, weil man genau wusste, egal wo ich jetzt stoppe, ich kann da theoretisch schlafen. Das Gefühl war total überwältigend. Also diese Freiheit, auch die wenigen Sachen, die man dabei hat, das war einfach richtig, richtig geil.
Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Ich bin gerade leicht angeschlagen, aber die Folge haben wir schon vor einer Weile aufgenommen, weshalb ich mich jetzt nur durch diese Intro kämpfen muss, mit meinem sehr kratzigen Hals. Ich hoffe, dir geht es aktuell besser und die Herbstgrippe oder was auch immer gerade unterwegs ist, hat dich nicht erwischt. Heute ist Franziska Franke zu Gast. Und in dieser Folge dreht sich alles um Bikepacking. Insbesondere um die Erfahrungen als Frau auf zwei Rädern, sowohl in Europa als auch in Guatemala. Franziska hat ihre Leidenschaft fürs Bikepacken vor einigen Jahren entdeckt und damit eine neue Form der Freiheit gefunden. Minimalistisch, abenteuerlich und oft alleine unterwegs. Sie hat bereits viele beeindruckende Trips unternommen, unter anderem auf den Kanarischen Inseln, in Frankreich, Italien und Slowenien. Doch ihr letztes Abenteuer führte sie nach Guatemala, wo sie spontane Entscheidungen, herausfordernde Bedingungen und eine intensive Verbindung zur Natur erlebt. Auf ihrem Instagram-Account pedal.breathe.repeat kannst du ihre Reise hautnah mitverfolgen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Hallo Franziska, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch hier zu sein.
Du bist im perfekten Camper-Setup, wie ich sehe. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, von unterwegs einzuschalten. Und wir sprechen, Fahrrad ist bei mir im Hintergrund. Dein Fahrrad ist, glaube ich, außerhalb vom Van platziert oder hinter dir. Wir sprechen über deine Bikepacking-Erlebnisse, vor allem Guatemala so ein bisschen, aber halt auch, wie es dazu gekommen ist. Und entsprechend freue ich mich sehr, dass du da bist.
Ja, super. Ich freue mich auch total. Das Fahrrad steht draußen, genau, wie du schon erkannt hast. Ich war heute Morgen um 6 Uhr auch schon auf dem Rad, ganz kurz hier mal den Berg raufgefahren. Wow. In Frankreich bin ich gerade. Ist wunderschön. Tagsüber leider auch zu heiß zum Fahren, deswegen musste heute Morgen vor der Arbeit mal eine kleine Runde gefahren werden.
Ja, und jetzt. Ja, ich hoffe, du hältst es jetzt die nächste Stunde im Van aus, und dass es nicht zu heiß wird. Ich hoffe, du stehst unter Bäumen. Irgendwie ein bisschen Schatten sehe ich.
Ja, es ist noch schattig genug. Das kommt dann später erst die Hitze.
Ja, sehr gut. Zum Glück nehmen wir hier in 4K auf, also sehen wir es dann, wenn du schwitzt und wenn es zu heiß wird. erzähl mal, also wie ist dieses ganze Bikepacking-Thema entstanden? Bist du schon immer Fahrrad gefahren? Bist du schon immer super fahrradaffin gewesen und draußen unterwegs gewesen? Oder wie kam es dazu, dass du dich aufs Rad geschwungen hast und Bikepacking-Touren gemacht hast?
Ja, tatsächlich habe ich da gar nicht so eine geradlinige Geschichte, wie das vielleicht andere Radler haben. Also ich habe mir 2014 mein erstes Fahrrad selber gekauft, da war ich noch Studentin, das war ein Mountainbike von Canyon und das war ein total großes Ding für mich, weil es war natürlich ein teures Bike als Studentin und da war ich damals mit dem Ex-Freund immer so ein bisschen Mountainbiken in Deutschland und hatte da dann so die ersten Berührungspunkte mit dem Radfahren, aber da waren das noch so die Anfänge. Dann hatte ich zwischendrin auch immer, ja, hatte ich Phasen, wo ich eigentlich überhaupt nicht gefahren bin und ich bin auch gar nicht so eine Outdoorsy-Person gewesen. Also ich bin so nicht aufgewachsen. Meine Eltern sind jetzt nicht besonders Outdoorsy, also die sind schon sehr naturverbunden, aber auf eine andere Art und Weise, also eher so klassisch deutsch. Man geht halt spazieren, aber darüber hinaus.
Der Sonntagsspaziergang, der war immer gesetzt.
Genau, der Sonntagsspaziergang, aber so richtig Abenteuer oder so gab es da gar nicht. Und ja, das Fahrradfahren war dann auch relativ lange von der Bildfläche eigentlich verschwunden. Dann bin ich vor guten 4 Jahren nach Mallorca gezogen und da ist natürlich das Rennradfahren ganz groß. Und dann hatte ich das erste Mal so Berührungspunkte mit dem Rennradfahren. Das habe ich damals schon ausprobiert, als ich Mountainbike gefahren bin, aber da war das natürlich total komisch, auf so einem Rennrad zu sitzen. Da dachte ich mir so, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja mega wackelig, ganz dünne Reifen. Oh nee, auf keinen Fall. Und in Mallorca bin ich da dann dazugekommen, habe das angefangen. Da ist natürlich die Kulisse traumhaft zum Rennradfahren. Bin da dann immer so weiter reingekommen, auch durch die Leute, mit denen ich dann zu tun hatte und war dann erstmal so auf Rennradfahren eigentlich getrimmt. Und dann kam relativ schnell das Campen irgendwie mit rein. Also Mallorca ist natürlich auch ein guter Spot zum Campen, weil das Wetter immer relativ beständig ist. Offiziell darf man es nicht, aber ich bin dann auch mal mit der Hängematte rausgegangen, mit einer Freundin und dann hatten wir das mal ausprobiert, in der Hängematte zu schlafen. Und dann kam relativ schnell die Idee so, warum das nicht eigentlich auch mal verbinden. Also Bikepacken, das kam da schon auf oder ja, das war vor guten 2 Jahren, da war das schon ein Thema und dann dachte ich mir, naja gut, dann kann ich das ja auch mal alles an mein Rennrad dran schnallen und da irgendwie losfahren und draußen schlafen in der Hängematte. Und das war dann eigentlich mein erster Bikepacking-Trip, eine Nacht mit dem Rennrad, ohne richtiges Equipment, Hängematte, irgendeinen Schlafsack und dann ging's los.
Da haben wir auf jeden Fall schon mal was gemeinsam, denn auf Mallorca bin ich auch zum Rad gekommen vor 3 Jahren. Und ich bin, letztens habe ich so überlegt, ich glaube, weil ich habe erst mit so 33 das Radfahren so für mich entdeckt. Und also 20 Jahre lang bestimmt Fahrräder verflucht, Leute für verrückt erklärt, die auf dem Fahrrad irgendwie unterwegs waren und lange Touren gemacht haben, sei es Radtouren oder halt Mountainbiken oder halt mit dem Rennrad die Straßen. Das haben wir mal auf Mallorca. Ich bin ja auf Mallorca aufgewachsen. Das ist immer, die Leute sind doch irgendwie verrückt. Und dann habe ich es halt irgendwie selber ausprobiert. Und Mallorca, wie du schon sagst, ist natürlich halt einfach perfekt. Straßenverhältnisse sind gut. Im Winter hast du wenig Leute auf der Straße. Die Mallorquiner sind, finde ich, sehr respektvoll mit Radfahrern.
Ja, total.
Und entsprechend macht das auch wirklich Spaß. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wenn man nicht gerne Fahrrad fährt, dann hat man einfach das falsche Fahrrad bisher gehabt.
Ja.
Es gibt für jeden das richtige Fahrrad. Und wenn man das richtige Fahrrad findet, dann macht Fahrradfahren auch auf einmal Spaß. Also es muss nicht immer Bikepacken oder Rennrad sein, aber es gibt so viele verschiedene Radtypen, dass es halt eben für jeden das richtige Fahrrad gibt.
Ja, stimme ich dir 100% zu. Also mir ist da auch gerade in den Sinn gekommen, damals als Kind gab es halt kein richtiges Fahrrad. Na, dann war das so ein ganz schweres Baumarkt-Mountainbike und da hat das natürlich auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und die Eltern immer so, ja, du fährst ja nie damit und was denn los? Und man steht da so als kleines Kind mit diesem 15-Kilo-Fahrrad und denkt sich, naja, ist halt auch nicht geil. Deswegen Fahrradfahren war bei mir auch lange gar kein Thema. Ja. Wie bist du dann also auf Mallorca? Weißt du noch, was deine erste Tour war, die du gefahren bist?
Also ich komme ja aus dem Norden, Pollença, Alcudia, und ich habe die letzten Jahre auch dort gelebt und meine erste Tour war dann auch da in der Ecke. Da bin ich irgendwie wahrscheinlich rund um die Bucht von Pollença oder so gefahren, irgendwie so 30 Kilometer. Das war meine erste Tour. Und ich, keine Ahnung, hatte irgendwie so einen 20er Schnitt, das war irgendwie ganz cool und irgendwie so der Mix aus Geschwindigkeit und Landschaft und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und irgendwann kamen dann doch auch die Höhenmeter und mittlerweile bin ich, also nicht immer begeistert von den Höhenmetern, aber wenn ich das bewusst mache, dann ist es halt auch wirklich geil und vor allem dann der Weg wieder runter, ne? Oder vor allem, ich liebe zum Beispiel, ich weiß nicht, was deine Lieblingsroute ist, meine Lieblingsroute auf Mallorca ist, wenn du halt nach Juk von Caimadi hochfährst und dann halt Pollença runter und oben an der Tankstelle, jeder kennt die Tankstelle, der Fahrrad fährt, da halten Bocadillo, Cola, Kaffee und für 9 Euro und dann halt irgendwie nach Pollença runter, das ist für mich die perfekte Tour.
Ja, ist richtig schön, richtig schön. Also ich weiß gar nicht, was meine Lieblingstour ist, es gibt so viele schöne Touren da, aber auch auf jeden Fall im Norden, also so um Arta rum. Das ist, die Gegend mag ich sehr gerne. Also da kann man ja auch so ein bisschen Gravel fahren und Offroad in diesem Park um Arta. Das fand ich ziemlich toll. Das war tatsächlich dann auch die erste Nacht campen mit dem Rad draußen dort.
Ja, da oben ist natürlich halt auch perfekt zum Campen, weil halt eben sehr wenig erschlossen ist. Lebst du noch auf Mallorca?
Also eigentlich ja. Ich habe da aktuell noch meinen Wohnsitz, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen in so einer Umbruchphase, habe jetzt den Campervan und werde jetzt erstmal ein paar Monate im Campervan verbringen und von unterwegs arbeiten.
Okay, ja. Ja, Mallorca ist so eine Insel, die Leute kommen und gehen. Es ist immer so eine gute Zwischenetappe. Es gibt wenige, die wirklich sehr, sehr lange bleiben. Ich habe ich jetzt mittlerweile auf dem Buckel auf Mallorca 16, 17 Jahre.
Wow.
Aber lebe auch nicht mehr dort. Also.
Ja, aber hast du gut zusammengefasst, das ist definitiv so. Also ich glaube, mit den 4 Jahren war ich da schon relativ lange, aber das ist eben genau so ein bisschen die Schwierigkeit dort, dass es relativ schwierig ist, Anschluss zu finden, würde ich sagen, weil die Leute eben kommen und gehen und die Mallorquiner selber auch eher unter sich bleiben, also so meine Wahrnehmung. Aber ja,
das ist eine... Weil sie halt eben kommen und gehen, das wissen die Mallorquiner ja auch. Also ja. Warum soll ich denn meine Türen öffnen, wenn ich die Tür aufmache, dann kommst du halt irgendwann nicht mehr rein.
Ja, klar, und auf den nächsten Deutschen wartet da auch keiner, der da kommt. Nee. Also, da ist genug. Ja.
Ja. Okay, und was war deine erste, du hast dann das Rennradfahren für dich auf Mallorca so entdeckt und hast dann auch deine ersten Touren gemacht. So eine Übernachtungstour gilt theoretisch schon als Bikepacking, aber so eine richtige Bikepacking-Tour so von mehreren Nächten, wie bist du darauf gekommen? Wann hat das angefangen? Und wo ging es dann hin?
Ja, also das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber die erste richtige Bikepacking-Tour war in Slowenien mit dem Freund. Und genau, das war eigentlich die erste richtige Tour. Also damals war Slowenien auch noch nicht so auf dem Schirm. Wir hatten die Tour irgendwie von bikepacking.com. Da hatte ich auch noch kein eigenes Gravelbike tatsächlich. Also da war ich wirklich noch auf dem Rennrad unterwegs. Da gab es das Gravelbike einfach noch nicht. Und dann hatte ich da irgendwie versucht, in Slowenien mir ein Gravelbike zu organisieren, mit dem ich das machen kann. Hat auch geklappt. Das war eigentlich viel zu großes Fahrrad und naja, also hat eigentlich überhaupt nicht gepasst, aber war die einzige Option. Und dann wurden an die Gabel ein paar Taschen dran geschnallt und dann ging es los. Es waren ein bisschen mehr als eine Woche durch Slowenien, auch Offroad. Und das war eigentlich wirklich die erste Tour. Auch sehr, ja. sehr schön, sehr zu empfehlen. Also typisch.
Slowenien ist natürlich halt auch ein unglaubliches Land, ne? Also das ist so mega abwechslungsreich. Ist ja sehr, sehr stark im Kommen. Sehr beliebt. Ich glaube, aktuell sieht man wieder ein bisschen weniger über Slowenien, aber es ist, also ich liebe Soča-Tal, du hast ja. Ein bisschen Adria-Küste, du hast krasse Berge, du hast Bären und Wälder. Super abwechslungsreich.
Es ist wunderschön. Also ich war auch völlig geflasht vom Soča Valley. Also ich bin jetzt tatsächlich dieses Jahr da nochmal durchgefahren und da kamen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Es ist einfach wunderschön. Und mittlerweile auch tatsächlich relativ viel los. Damals war es noch ziemlich ruhig.
Ja. Wie ging deine Tour da? Wie sah das aus, was ihr da gemacht habt?
Da sind wir diese Bikepacking.com-Route gefahren. Also es ging dann von Bled los und dann ging so einen Loop einmal durch Soča Valley, über den Triglav, über den Pass drüber und dann wieder runter und zurück. Also 7 Tage waren das etwa. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kilometer und Höhenmeter das waren. Also damals kam mir das natürlich alles wahnsinnig viel vor, gerade mit den Taschen dran, so die erste Tour. Da dachte man sich so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber ja.
Darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Also erinnerst du dich noch an diese Gefühlslage? Weil ich meine, wenn man Fahrrad fährt, Rennrad fährt, Mountainbike fährt und so eine Tagestour sich überlegt und auch dann schafft und dann einfach wieder zu Hause im eigenen Bett schläft, dann ist das nochmal was anderes, wie wenn man Sack und Pack dabei hat, sich dann ernähren muss, überlegen muss, wo schlafe ich denn heute? Was war da? Und ich meine, damals warst du nicht alleine, du hattest deinen Freund dabei. Wie ging es dir dabei? Was war das für ein Gefühl, das erste Mal diese Freiheit auf dem Rad zu erleben und diese neue Art des Reisens zu entdecken?
Also das Gefühl war ziemlich überwältigend. Deswegen bin ich auch beim Bikepacken geblieben. Also es war eine Art von Freiheit, die ich vorher so auch wirklich noch nicht erlebt hatte. Also man kann reisen gehen, man kann sich einen Mietwagen nehmen und auch was auch immer, aber mit dem Rad alles dabei, durch die Natur, das war total überwältigend, weil man genau wusste, egal wo ich jetzt stoppe, ich kann da theoretisch schlafen und ich muss nirgends mehr hin. Also ich fand das total befreiend und auch logistisch eigentlich relativ einfach, weil man eben wusste, so, ich kann ja jetzt eigentlich überall schlafen. Also am Anfang hatte ich natürlich noch ein bisschen Angst und war sehr so, okay, kann man jetzt hier wild campen? Ist das jetzt gefährlich? Slowenien, Bären, keine Ahnung, da war noch ziemlich viel Vorsicht mit dabei, aber das Gefühl war total überwältigend. Also diese Freiheit, auch die wenigen Sachen, die man dabei hat, das war einfach richtig, richtig geil.
Ja, ja. Du bist süchtig geworden, würde ich fast sagen. Also es hat dir sehr, sehr gut gefallen. Es ist nicht dabei geblieben. Du hast mehrere Touren gemacht, hauptsächlich in Europa. Und deine allererste Tour, Entschuldigung, war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf den Kanaren.
Werbung. Lust auf ein kleines Abenteuer? Mit Treibgut Entdecke MV bekommst du die besten Tipps für Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Podcaster nehmen dich mit auf eine Reise durch die schönsten Ecken des Landes, von Naturerlebnissen bis zu kulinarischen Geheimtipps. In der neuen Folge am 5. Dezember erkunden sie das Kloster in Rühn und lüften die Legenden der Weißen Nonne. Außerdem gibt's ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es Kaffee und Kuchen und einen Reisegutschein von DB Region Nordost. Also, reinhören und dein Lieblingsziel in Mecklenburg-Vorpommern entdecken. Mehr Infos unter www.bahn.de/treibgut.
Werbung Ende.
Also die allererste, das war die in Slowenien dann, aber dann bin ich nochmal alleine losgezogen. Das war dann in Italien. Also das war das erste Mal, dass ich mit dem Fahrrad dann geflogen bin. Da hatte ich mein Gravelbike und dann bin ich mit dem Fahrrad geflogen. Das war auch noch so, okay, ich muss jetzt hier ein Fahrrad auseinanderbauen und in eine Kiste, oh Gott. Aber ging dann alles total und dann ging es nach Italien. Da habe ich Freunde getroffen und bin danach dann noch Richtung Deutschland zurück gebikepackt. Und das war die erste Tour alleine, also relativ harmloser Start eigentlich. Da habe ich die Route auch irgendwie mir so on the go selber zusammengebastelt und habe da noch, also da hatte ich auch noch so viel Gepäck dabei. Das war so der Anfang irgendwie. Und wenn ich da jetzt so draufstehe, denke ich mir so, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Also erste Tour, schon mal irgendwie ganz viele Fehler gemacht, die ich jetzt nicht mehr machen würde. Also das war noch ganz wild am Anfang.
Ja. Naja, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ich habe früher auch ganz, ganz viel dabei gehabt und heute ist das schon. Wobei ich muss sagen, ich bin jedes Mal aufs Neue überfordert beim Packen. Ja. Fürs Bikepacken, obwohl du hast ja in deinem Text ja auch ganz nett geschrieben, egal ob du eine Nacht oder halt 10 Nächte unterwegs bist, du hast eigentlich fast immer das Gleiche dabei und das stimmt auch, aber bis ich halt das alles zusammengesucht habe und mir überlegt habe, was ich jetzt mitnehmen müsste, weil ich meine, ich könnte natürlich hingehen und mir mal eine Liste machen, was ich immer dabei habe, mache ich aber nicht, entsprechend stehe ich wieder jedes Mal neu da und denke so, eine zweite Hose, wie viele Bips brauche ich, wie viele Oberteile, Schuhe, also wahnsinnig überfordert. Du hast ja mittlerweile verstehe. So ein bisschen Erfahrung, das geht also bei dir vielleicht ein bisschen schneller. Aber wie ist das denn jetzt so für dich gewesen? Diese Gefühlslage würde mich mal so interessieren, weil du bist ja jetzt das erste Mal alleine unterwegs. Ich glaube, hast du da auch schon gezeltet oder hast du da noch in festen Unterkünften geschlafen?
Da habe ich auch schon gezeltet dann.
Alleine. Ja, und du bist alleine als Frau unterwegs, du hast dein Fahrrad abgebaut, in eine Kiste gepackt, in ein Flugzeug gesteckt, es an einem Flughafen abgeholt und wieder aufgebaut und dann bist du halt irgendwann losgefahren und du bist irgendwo in Italien und musst jetzt irgendwo übernachten, es ist dunkel, du siehst nichts, du hörst ganz viel. Wie geht's dir dabei?
ich glaube, da habe ich sehr viele unterschiedliche Stimmungen durchlaufen. Also am Anfang war es natürlich erstmal so ein, oh Gott, was mache ich hier? Ich krieg das nicht hin. Dann fand ich es dann doch irgendwie ziemlich geil, als ich dann da stand und am Flughafen da mein Fahrrad ausgepackt habe und das am Flughafen zusammengebaut habe. Fand ich das eigentlich ziemlich geil und dachte mir so, yeah, cool, richtig nice, was ich hier mache. Dann ging's los, dann dachte ich mir auch erstmal noch so, ach ja, richtig cool, ich bin jetzt einfach alleine, völlig frei, das klappt alles mega gut, bis dann der erste Downer kam und ich irgendwie den ersten Fehler gemerkt habe, den ich da gemacht habe, noch so ein richtiger dummer Anfängerfehler, irgendein Geräusch am Fahrrad gehört, dann aber einfach ignoriert und dann später irgendwann festgestellt, dass ich mir die Isolierung von der Bremsleitung komplett abgeschubbert habe, weil die irgendwo dran gerieben hat. Und da dachte ich dann so, okay, vielleicht sollte ich doch nicht alleine reisen, irgendwie wird es hier nichts. Also es ging up and down und mit dem Zelten draußen, das war eigentlich, also zumindest in der Erinnerung jetzt, war das relativ easy. Ich habe dann auch einfach immer geschaut, so vom Gefühl von, also ich relativ stark auf meiner Intuition einfach gehört, so wie sieht der Ort, wie sieht der Platz aus? Fühle ich mich hier wohl, mein Zelt aufzustellen? Fühle ich mich hier sicher? Irgendwie sind schon so Kleinigkeiten, vielleicht, dass man das Zelt vor eine Mauer stellt oder sowas, dass man hinterm Zelt so einen Schutz hat, auch wenn es nur fürs Gefühl eigentlich ist, weil eine reale Gefahr gibt es eigentlich ja nicht wirklich jetzt hier in Europa. Also zumindest ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber so Kleinigkeiten haben mir dann total geholfen, mich ein bisschen sicherer zu fühlen oder so. Das Fahrrad nochmal irgendwie hinten mit hinzustellen als Blockade. Und das ging dann eigentlich relativ gut. Aber also ich erinnere mich schon auch noch, dass ich da auch trotzdem ziemlich Angst noch hatte in den Nächten. Also eine kleine Story, die ich ganz witzig finde und immer noch gerne erzähle. Also ich habe dann irgendwann, weil ich nichts gefunden habe, bin dann so einem Hotel vorbeigekommen. Dann hatte ich die gefragt, ob ich das Zelt auf deren Grundstück aufstellen kann. Also das war irgendwo in den Bergen, das war auch nichts drumherum. Und die meinten, ja, gar kein Thema. Dann habe ich das da irgendwo an so einem Hang aufgestellt, weiter unten. Wollte dann schon ins Bett gehen und höre irgendwelche Geräusche und gucke dann so raus. Und dann ist da so eine Herde Wildschweine, die mich angrunzen und irgendwie so vor mir stehen und ich natürlich nur völlig panisch das Zelt genommen. Das war auch nicht mit, also war nicht befestigt mit Hering. Also ich habe einfach das ganze Zelt genommen, alles zusammen und bin da schnell irgendwo anders hin, habe es dann da aufgestellt. Das war dann schon wieder so richtig auf dem Gelände von dem Hotel und dachte erstmal so, super, cool, jetzt bin ich safe. Habe mich wieder hingelegt, wollte schlafen, dann höre ich wieder irgendein komisches Geräusch und mache so diese Zeltwand auf und realisiere, dass ich mich auf die Sprinkleranlage von dem Hotel gestellt habe mit meinem Zelt. Also da kamen dann nachts so Sprinkler raus, die den Rasen gewässert haben und dann natürlich mein Zelt und alles komplett nass war. Da habe ich dann auch wieder so, oh Gott, Franziska, was ist los mit dir? Zelt nochmal genommen, alles weitergetragen, da war es dann schon 3 Uhr nachts, woanders hingestellt, mich wieder hingelegt und dann habe ich Wölfe im Hintergrund irgendwie heulen hören. Es gibt da ja so diesen apenninischen Wolf. Habe ich die heulen hören oder so, oh Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Also da war natürlich die Angst schon ziemlich groß und ich lag eigentlich wirklich die ganze Nacht nur wach im Zelt, bis es dann hell war. Ja,
also. Geile Story.
Ja, das war wild.
Kann auch alles passieren, aber du hast dich dran gewöhnt und mittlerweile machst du viele solcher Touren alleine und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich meine, ich habe da im Vorgespräch oder heute Morgen, als ich spazieren war mit meinem Hund im Wald, habe ich auch so ein bisschen über das Gespräch so nachgedacht und so gedacht, so, wenn ich eine Tour mache, dann denke ich eigentlich so gar nichts über Sicherheit und solche Sachen nicht nach und ich frage mich manchmal so, wie ist das eigentlich, und man hört das ja auch immer, so alleine als Frau, ich habe ja da überhaupt keine Berührungspunkte, weil ich muss selten bis gar nicht drüber nachdenken und Frauen, bei Frauen ist es halt einfach leider der Fall, dass ihr euch zum Thema Sicherheit viel mehr Gedanken machen müsst, als wir es tun. Und deswegen finde ich es halt cool, dass du dir die Gedanken machst, aber halt sagst, hey, aber ich lass mir dieses Erlebnis doch nicht nehmen und pass halt ein bisschen mehr auf und überleg mir Dinge und erlebst halt dann trotzdem, ne?
Ja, definitiv. Also da würde ich irgendwie auch gerne jeder Frau die Angst nehmen, die Hemmungen hat, sowas zu machen, weil gerade wenn man in der Natur unterwegs ist, da, also in der Stadt ist es wieder was anderes, ne? Da würde ich natürlich ja auch nicht mein Zelt aufstellen, aber in der Natur, da ist man in der Regel safe, da ist ja nichts.
Ja, geht mir übrigens auch so, also als wir jetzt zum Beispiel auf den Kanaren unterwegs waren, Gran Guanche, da haben wir ja auch in Las Palmas oder in Santa Cruz übernachtet und da habe ich immer gesehen, wie die Leute am Strand sich hingestellt haben und gezeltet haben, was ich niemals machen würde. Also, wo viele Menschen sind, sind viele kaputte Menschen. Und da ist es, glaube ich, egal, ob du Mann oder Frau bist. Also, ich zelte da nicht, da hole ich mir lieber eine Unterkunft. und ein Dach über dem Kopf, einfach um sicher zu gehen. Aber in der Natur ist das was ganz anderes.
Ja, absolut.
Abseits von Menschen ist es in der Regel sehr, sehr safe.
Total. Also ich wurde anfangs dann auch immer mal gefragt, so wie machst du das denn dann mit einem Fahrradschloss? Dann meinte ich nur, Fahrradschloss habe ich nicht dabei. Also wozu auch? Weil in der Natur oder in kleinen Dörfern, da klaut niemand das Rad. Also das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn man dann mal an einem Ort ist, also alleine ist natürlich immer ein bisschen mehr eine Herausforderung, was mache ich dann mit dem Rad? Das ging aber auch eigentlich immer im Supermarkt, habe ich dann immer gefragt, ob ich es vorne mit reinstellen kann oder mal jemand gefragt, ob er drauf gucken kann. Also da, glaube ich, kann man sich dann auch ein bisschen auf andere Menschen mal verlassen und öffnen und so diese deutsche Vorsicht einfach mal ablegen, dass immer jemand irgendwas klauen will. Das passiert ja meistens nicht.
Ja, also ich habe auch nur, also ich habe zwar ein Schloss dabei, aber das ist eigentlich mehr eine Attrappe als alles andere. Das kannst du mit einer Hand einfach so abziehen. So dünn ist das und so leicht ist das. Aber es sieht einfach nur aus, als hätte man das Fahrrad abgeschlossen. Und mein Fahrradcomputer lasse ich auch auf einfach irgendwie dranhängen, den man sofort nehmen könnte.
Okay, das ist krass. Den mache ich runter.
Nee, den lasse ich oft auch einfach mal. Aber nur in kleineren Orten. In größeren Orten bin ich dann schon wieder vorsichtiger. Lass uns mal vielleicht so langsam über Guatemala sprechen und diese Erlebnisse dort, denn das ist ja so gesehen deine weiteste Reise. Du bist bisher immer in Europa mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und diesmal bist du aber sogar sehr spontan, ohne viel Überlegen, nach Guatemala geflogen. Wie bist du auf diese Idee gekommen und was hat Raphael damit zu tun?
Raphael hat da einiges damit zu tun, aber nicht alles. Also in Guatemala hatte ich schon früher mal auf dem Schirm. Ich war mal gute 2 Monate in Ecuador vor einigen Jahren und da bin ich dann leider nicht nach Guatemala, aber ich habe schon immer gesehen, dass es ein ziemlich schönes Land sein soll und hatte dann auch mal auf bikepacking.com die Route gesehen durch Guatemala und fand das schon ziemlich spannend, aber alleine wäre das keine Option gewesen. Also es geht wahrscheinlich auch, aber da hätte ich dann schon gesagt, so okay, alleine in Guatemala durch die Berge, naja, es muss jetzt auch nicht sein. Und Raphael kommt ins Spiel, mit dem bin ich über Instagram in Kontakt getreten vor einer Weile schon, halt auch übers Radfahren und waren dann immer so ein bisschen im Austausch, über Touren, weil er da gerade sein Radrennen gescoutet hat in Slowenien und mich so ein bisschen gefragt hatte, was Strecken angeht. Naja, und dann waren wir da so ein paar Monate in Kontakt und er meinte dann irgendwann, ja, er geht in Mittelamerika Bikepacken von Costa Rica, fährt da erstmal ein Rennen und fährt dann von da rauf, will eigentlich nach Mexiko und so. Und ich fand das cool, aber es war ganz, ganz weit weg, dass ich da mitkomme. Das war überhaupt nicht, gar keine Idee eigentlich. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe lange keine Reise gemacht irgendwie und auch länger keinen Urlaub genommen gehabt. Und dachte ich mir so, ja, wieso denn eigentlich nicht? Dann hatte ich ihm das immer so geschrieben, meinte so, ja, ich könnte ja vielleicht mitkommen. Und war auch gar nicht so sicher, wie dann die Reaktion sein wird, ob er das jetzt cool findet oder nicht. Aber er meinte direkt, ja klar, warum nicht? Also mega, mega nice, lass das machen. Und dann habe ich eigentlich wirklich von diesem Moment, wo ich eigentlich überhaupt erst mal drüber nachgedacht habe, dass ich das ja auch machen könnte, bis zur Flugbuchung sind dann, glaube ich, 3 oder 4 Tage vergangen. Also da kannten wir uns halt wirklich nur übers Chatten so. Und dann hatten wir ein Telefonat hatten wir, wo wir mal kurz gesprochen hatten, um mal so abzustecken, ob das irgendwie passt. Und dann habe ich den Flug eigentlich wirklich direkt gebucht. Also das war so, ich weiß nicht, so ein bisschen Übersprungshandlung, aber irgendwie dachte ich mir auch einfach, ach, wieso denn nicht jetzt? Dann jetzt buche ich das einfach. Ja.
Geil. Also Blind Date in Guatemala. Und es ist alles gut gegangen. Also ihr habt euch wirklich auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden, auch vor Ort. Und die Tour, du hast jetzt bikepacking.com ein paar Mal erwähnt, eigentlich eine sehr, sehr geile Seite, ne? Mit viel Inspiration zu verschiedenen Touren auf der ganzen Welt, viele Bike-Reviews halt eben auch und ich nutze die halt eben auch ab und zu mal, um ein bisschen Inspiration zu suchen für Touren und diese Tour, die ihr gefahren seid, die gibt's auch dort.
Genau, die gibt's auch dort. Also das sind zwei Touren eigentlich. Also einmal durchs Hochland und dann einmal so an dem Atitlansee vorbei. Und wir haben die quasi zusammengehangen und connected und auch ein bisschen abgewandelt teilweise. Und am Ende sind wir sie dann auch ein bisschen anders gefahren, als sie eigentlich war. Aber das war ist so ein guter Anhaltspunkt, gerade in so einem Land, wo man nicht wirklich weiß, wie die Routen sind. Also in Europa, glaube ich, kann man relativ easy mit Komoot eine vernünftige Route selber planen. Aber da war das schon ein ganz guter Anhaltspunkt erstmal.
Mhm. Ja. Ihr habt euch dann in Guatemala Stadt getroffen und habt dann so ein bisschen Orga, ne? Fahrrad muss ja wieder aufgebaut werden, Taschen müssen gefüllt werden, man muss sich so ein bisschen akklimatisieren, man ist ja dann auch so ein bisschen in einer ganz anderen Region unterwegs, es ist verschiedene Untergründe werdet ihr fahren und halt eben verschiedene Höhen. Dazu kommen wir ja auch nochmal, weil das macht das Ganze ja auch anstrengend. Fahrräder sind jetzt auch nicht so das typische Transportmittel in Mittelamerika. Entsprechend sind die Straßen eher für Autos ausgerichtet und entsprechend sind die auch steil. Wie war das für euch? Wie hast du das körperlich, also dadurch, dass es ja so spontan war, gehe ich mal davon aus, dass du dich jetzt nicht wahnsinnig viel drauf vorbereitet hast, oder?
Werbung. Vermutlich hast du dich das noch nicht gefragt, aber ist dir aufgefallen, dass du trotz Sport und Zeit in der Natur nicht mehr so energiegeladen bist wie früher? Klar, das liegt am Alter. Doch warum genau? Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass ein Teil davon am Rückgang eines Coenzyms namens NAD+ in unseren Zellen liegt. NAD+ ist entscheidend für die Energieproduktion und Zellgesundheit. Ab Mitte 20 sinkt der NAD+-Spiegel langsam. Und ab 40 bis 50 sogar drastisch auf nur noch die Hälfte des ursprünglichen Niveaus. Mit 80 haben wir nur noch 1-10% des ursprünglichen NAD+-Vorkommens. Doch es gibt eine Möglichkeit, diesen Prozess zu unterstützen. Das Avea Vitality Bundle hilft auf natürliche Weise. Es enthält NMN, das im Körper zu NAD+ umgewandelt wird, was Energielevel und Zellregeneration fördert. Dazu kommen pflanzliche Inhaltsstoffe, die den Abbau von NAD+ verlangsamen und so länger anhaltende Energie bieten. Das Avea Vitality Bundle stärkt deine Zellen, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, und hilft dir, fit zu bleiben. Hergestellt in der Schweiz und streng kontrolliert. Teste das Bundle mindestens 3 Monate und spüre den Unterschied. Mit dem Code OFFTHEPATH erhältst du 15% auf deine Erstbestellung. Mehr Infos unter avea-life.com/offthepath.
Werbung Ende.
Tatsächlich nicht, nee. Also ich bin fast nicht Fahrrad gefahren vorher, für ein paar Wochen oder Monate sogar. Also wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und ich bin da wirklich sehr unbedarft rangegangen. Also ich bin mit einem Gravelbike mit Federung, das habe ich genommen, weil ich mir schon dachte, naja, es wird ein bisschen komfortabler. Aber meine Übersetzung war jetzt nicht wirklich auf große Steigungen ausgelegt. Und Raphael meinte schon immer so, naja, schau doch mal, ob du dir vielleicht dann doch noch eine andere Kassette drauf machst, andere Übersetzung. Aber ich hatte da überhaupt keine Zeit dafür und dachte mir, ach, das passt schon. Und ja, da habe ich dann relativ schnell gemerkt, so okay, doch, es ist doch ganz schön steil, also ist schon ganz schön anstrengend. Raphael hatte natürlich eine super Bergübersetzung, für den ging das dann also ein bisschen easier, aber auch bei dem, also auch er meinte, die Steigungen waren einfach super heftig und auch die Luft natürlich sehr dünn, das Klima anstrengend, also doch, es hat mich schon gut gefordert, aber auf der anderen Seite ging es dann auch wieder gut, weil ich meine, hast du ja jetzt eingangs auch schon gesagt, Bikepacking, das ist einfach anders, als wenn man eine Rennradtour fährt. Es geht nicht wirklich, also zumindest bei mir nicht, um Performance, es geht nicht um Zeit, es geht nicht um Geschwindigkeit. Man bleibt zwischendrin mal stehen, man macht eine längere Pause, man muss auch nicht irgendwie alles immer komplett durchfahren. Also das ist insgesamt ja alles ein bisschen entspannter, als jetzt so eine Rennradtour zu fahren, würde ich sagen.
Und ja, absolut. Mal so als Überblick, damit alle wissen, die sich auskennen und auch die sich nicht auskennen, was seid ihr gefahren? Ihr seid von Guatemala Stadt los. Du hast jetzt kurz Lago Atitlan angesprochen. Wie ging eure Tour?
Genau, wir sind von Guatemala Stadt los. Wir hatten dann noch so einen Transfer nach Chichicastenango und sind dann von da eigentlich gestartet, richtig. Weil wir uns diesen Teil aus Guatemala Stadt halt raussparen wollten. Wir so in Städten oder aus Städten rausfahren, auch so große Städte. Das ist immer ziemlich furchtbar, finde ich. Und dann sind wir gestartet, eigentlich dann direkt ins Hochland rein, in die Berge und auch direkt auf Gravelstraßen und immer so auf über 3000 Metern eigentlich unterwegs gewesen ins bergige Hochland und dann von da so einen Loop gemacht, zurück zum See und dann wäre es von da theoretisch wieder zurück nach Guatemala gegangen.
Ja, ich habe jetzt gerade mal kurz nebenbei auch mal ein bisschen gegoogelt. Lago Atitlan liegt auf 1562 Metern. Mhm. Du hast gerade 3000 angesprochen. Ich bin jetzt gerade in den Alpen unterwegs gewesen, auch immer so auf 1500. Letztes Jahr auch mal so auf 2000. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn du dann halt noch irgendwie über 20% Steigung hast, dann wird das mit dem Atmen auf einmal optional.
Ja, definitiv. Ich war auch überrascht. Auch da bin ich irgendwie völlig unbedarft dran gegangen, weil ich noch so in Erinnerung hatte, dass ich auf guten 5000 Höhenmetern in Ecuador, da bin ich auf so einen Vulkan rauf, dass ich da überhaupt kein Problem mit der Höhe hatte. Und ich dachte, ach, das wird schon passen. Und dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, so, oh, das Herz schlägt ganz schön schnell. Es ist ganz schön schwierig zu atmen. Ist doch ganz schön schwierig. Aber ja, so ist das.
Gibt es ein paar Strava-Punkte mehr für die Anstrengung. Aber das ist schon wirklich irre. Also ich zum Beispiel, also diese Höhenkrankheit, also bei 3000 Metern hast du ja keine Höhenkrankheit, aber wenn du in Ecuador bei 5000 bist, kannst du es halt schon mal bekommen. Und ich war in Ecuador auf welchem Vulkan war ich denn da? Cotopaxi.
Ach, dann waren wir auf dem gleichen. Ja,
und da war ich auch. Alter Falter, ich konnte keinen Schritt vor den nächsten setzen. Mir ist so schwarz vor Augen geworden. Ich habe so krasse Höhenkrankheit gehabt. Und entsprechend bin ich halt auch mal sehr, sehr vorsichtig. Und wenn du halt dann dich noch so krass körperlich anstrengst, wie zum Beispiel halt einen Aufstieg hochfährst, dann ist das halt schon wirklich irre. Du musst entsprechend trinken, weil du wahnsinnig viel schwitzt. Du musst entsprechend essen und das nicht wenig, weil du so wahnsinnig viele Kalorien verbrauchst. Und das ist ja auch eine relativ große Challenge gewesen. Ich glaube, Hunger, hast du geschrieben in deinem Text, ist ein großes Thema gewesen, was immer da war. Ihr habt ständig Hunger gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also Hunger, ne, das kennt man eigentlich gar nicht so aus dem normalen Alltag, aber das ist bei so Reisen, gerade bei Bikepacking-Reisen, habe ich das schon sehr oft erlebt. Wenn man halt remote unterwegs ist, ist es natürlich auch wesentlich schwieriger, an Essen zu kommen. Vor allem, wenn man so ein bisschen was halbwegs Nahrhaftes auch essen möchte. Also an irgendein Essen kommt man immer, aber auch da, wenn man halt die ganze Zeit dann nur irgendwas isst, was man sonst nicht isst, dann geht's einem natürlich auch nicht so gut damit. Also Hunger war auf jeden Fall ein Riesenthema. Wir waren da halt in so ganz entlegenen Dörfern unterwegs und es gab eigentlich immer nur Reis und Bohnen. Und das ist eigentlich schon gut, finde ich, weil das ist relativ nahrhaft. Das ist jetzt nicht super ungesund. Da hat man die guten Kohlenhydrate drin, ein paar Proteine. Dann gab es vielleicht nochmal ein Ei dazu oder so. Fleisch haben wir beide nicht wirklich gegessen. Aber es gab halt wirklich nichts anderes. Und das eigentlich wirklich jeden Tag. Und auch ja kleine Portionen. Also ich hätte da manchmal 10 Teller davon essen müssen. Und irgendwann kann man es dann wirklich auch nicht mehr sehen. Also es war schon echt schwierig. Es gab halt dann wirklich nur Reis und Bohnen. Dann haben wir uns manchmal noch so Tortillas irgendwie geholt, Avocado drauf. Aber ja, die Optionen waren relativ eingeschränkt. Vor allem muss man ja auch immer so ein bisschen von der Hygiene drauf achten, dass man jetzt halt auch nicht die ganze Zeit irgendein ungeschältes Gemüse isst oder so. Und das war schon schwierig. Also zwischendrin gab es dann einfach auch mal halt viel so Süßigkeiten oder irgendwelche abgepackten Kuchen oder so, weil das gab es halt überall. Also egal wie entlegen das Bergdorf war, da Coca-Cola gab es und irgendwelche zuckrigen Kuchen. Aber ja, insgesamt haben wir sehr, sehr wenig gegessen. Also ich glaube, wir haben da beide auch gut abgenommen und ein paar Muskeln verloren. Und das hat man dann natürlich auch auf dem Rad gemerkt, dass die Energie einfach total low irgendwann war.
In solchen Situationen, vor allem in solchen Situationen, wenn man sich da noch gut versteht, ist das schon echt ein ganz gutes Zeichen, weil wenn Hunger und Energieverlust zusammenkommen, dann fällt oftmals auch die Laune, aber ihr habt euch gut verstanden.
Ja, total. Witzig, dass du es ansprichst. Ich erinnere mich noch an die Frage von Raphael vor dem Trip. Irgendwann meinte er am Telefon so, wie bist du denn drauf, wenn du Hunger hast? Total gute Frage vor so einem Trip. Und dann meine ich auch so, ja, also passt schon, da kann ich schon aushalten. Aber klar, wenn man dann natürlich ein paar Tage Hunger hat, ist die Energie irgendwann runter. Aber wir saßen ja im gleichen Boot, das ging uns ja beiden so. Also deswegen mussten wir da auch beide durch.
Das ist sehr, sehr gut. Das sollte man wirklich vorher mal abchecken. Es gibt viele Menschen, mir zum Teil eingeschlossen. Es kommt immer darauf an, mit wem ich unterwegs bin und wie sehr ich mich zusammenreißen kann. Aber es gibt Situationen, wo ich, wenn ich Hunger habe, echt, also hangry, dieser Begriff, das ist halt nicht schön. Wenn vor allem, also zum Beispiel bei mir und Line ist ja so, dass wir uns immer ausgleichen. Ne? Der eine darf halt immer dann schlecht drauf sein und der andere muss halt die Dynamik halt irgendwie hochhalten, die Laune hochhalten, damit das halt irgendwie alles nicht kippt. Wenn beide halt irgendwie in dieses Level kommen, dann ist es sehr, sehr gefährlich. Aber das gilt nicht nur mit ihr, sondern halt auch, wenn ich mit Markus oder so unterwegs bin, dann muss man immer zusehen, dass einer immer besser drauf ist als der andere, damit halt eben das nicht fällt. Und wenn man sich halt nicht kennt, ist das natürlich ein großes Risiko. Aber mega gut, dass ihr es geschafft habt. Und krass auch, was du angesprochen hast, finde ich, Coca-Cola. Also wie Globalisierung es geschafft hat, die ganzen nicht so guten und gesunden Dinge halt in jede Ecke der Welt zu transportieren und halt eben dann das gesunde Essen, das findet man halt irgendwie ein bisschen schwerer. Und wie geht's dir eigentlich dabei, wenn du an solche Touren machst und so viel Energie verbrennst und so viel essen musst? Also ich finde es ja im Alltag irgendwie manchmal ganz schade, dass man nicht so viel essen kann, wie man gerne würde. Aber wenn man halt auf so einer Tour ist und so viel mehr essen muss, als man gerne würde. Also ich finde dieses, weil es ist ja nicht mehr Essen, was man betreibt, sondern es ist ja wirklich oftmals Fressen. Dieses jede Stunde sich halt irgendwie Riegel oder Gels oder halt, das hat man ja in dem Falle gar nicht dabei, sondern halt dann irgendwas am Straßenrand mitzunehmen. Einfach nur, um dieses Level zu halten. Und du kannst ja einfach irgendwann nicht mehr. Irgendwann steht's dir ja hier am Hals.
Ja.
Wie gehst du damit um? Weil ich bin zum Beispiel jemand, der dann irgendwann aufhört zu essen und dann natürlich die Quittung am nächsten Tag bekommt, weil er dann, was ich früher halt noch vom Saufen kenne, habe ich halt irgendwie einen Kater, weil ich halt eben nicht genug Energie zu mir genommen habe.
Mhm. Ja, also eigentlich fällt mir das relativ leicht, weil ich esse mega gerne. Also dadurch ist das Bikepacken eigentlich eine geile Ausrede, um richtig viel zu essen und das auch ohne schlechtes Gewissen. Das ist eigentlich, mache ich das eigentlich gerne. Aber klar, in solchen Gegenden, wo es halt nichts gibt, ist es schon einfach schwierig. Also ich ernähre mich so total ausgewogen und gesund und ist mir auch total wichtig. Und dann ist die Stimmung manchmal natürlich schon ein bisschen so am Kippen, wenn ich halt nur in Anführungsstrichen Scheiß essen kann. Also nur irgendeinen abgepackten Süßkram. Das ist halt, irgendwann fühle ich mich dann einfach nicht mehr wohl. Aber ja, es ging dann halt auch nicht anders. Ne? Also ich erinnere mich noch an eine Situation, da hatten wir wirklich auch ewig nichts gegessen über den Tag und hatten auch nichts gekauft, weil wir überhaupt nicht so geguckt haben, wo die Route entlang läuft oder was noch passiert und hatten dann wirklich nichts dabei. Und es kam auch nichts mehr. Also da waren wir beide echt an so einem kleinen Tiefpunkt. Also weiß ich noch, sowieso einen Berg haben wir beide das Fahrrad den Berg hochgeschoben und auch nicht mehr gesprochen. Aber die Stimmung war trotzdem okay, also war trotzdem gut, aber wir waren einfach so ein bisschen in unserer Zone drinnen und dann kamen wir halt irgendwo in so ein Dorf rein und haben da was zu essen gesucht und dann gab es da so einen Imbissstand und es gab irgendwie Burger und Quesadillas und alles mögliche, aber alles mit Fleisch. Also auf die Frage, ob man das dann ohne Fleisch machen kann, da kam einfach nur nein, das ist mit Fleisch, also gut, dann halt nicht. Ja, so Quesadilla mit Fleisch, kann man den vielleicht ohne Fleisch machen? Nein, geht nicht. Und dann haben wir uns einfach irgendein Zeug bestellt und dann halt auch dieses Fleisch da gegessen, weil es ging dann einfach nicht anders. Also das war total, das war echt nicht mehr lecker und auch nicht geil, aber es ging einfach nicht anders. Ne? Es musste einfach irgendwas gegessen werden. Und dann wurde halt auch so ein sehniges Fleisch irgendwie gegessen, weil es gab keine Alternative.
Also es gab keine Alternative und du hast vorhin auch mal darüber gesprochen, dass man immer aufpassen muss, dass man halt irgendwie sauberes Zeug und abgepacktes Zeug oder so vielleicht essen sollte. Das hat ja auch nicht immer funktioniert und die Quittung kam auch relativ bald oder zum Schluss irgendwann, denn die Reise endete im Krankenhaus?
Ja, mehr oder weniger. Also es klingt jetzt erstmal sehr dramatisch. Es ging dann aber eigentlich alles. Also genau wie du sagst, irgendwann an einem auch relativ harten Tag haben wir uns so ein Hotel gebucht, weil wir einfach völlig fertig waren und auch nicht zelten konnten. Und da hatten wir abends halt wieder Reis und Bohnen mit Eiern gegessen. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich einfach so hungrig war, dass dieses Eigelb halt nicht ganz durchgekocht war. Und da habe ich das natürlich noch überhaupt nicht gerafft, aber 2 Tage später habe ich gemerkt, so, okay, mir geht's gar nicht gut, ich habe irgendwie total Bauchkrämpfe, ich fühle mich total schwach, irgendwie so ein bisschen fiebrig. Und dann kam das in so Wellen, ist dann wieder besser geworden, dann sind wir sogar nochmal 80 Kilometer gefahren an dem einen Tag, dann war es wieder besser. Ich dachte so, naja, das wird schon wieder, und dann ist es irgendwann halt komplett gekippt und ich konnte einfach überhaupt nicht mehr und war völlig erschöpft und einfach irgendwie halb am Umkippen, völlig, also unglaublich schlecht war mir die ganze Zeit. Ich habe nur, der Gedanke an Essen war schon absolut ekelhaft. Ich glaube, da irgendwie 5 Tage nichts gegessen, glaube ich. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, dass ich zu Raphael meinte, das war irgendwann nachts auch in einem Airbnb so, du, ich muss ins Krankenhaus, ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr, mir geht's so schlecht gerade. Und da war zum Glück auch ein Krankenhaus in diesem Ort und dann sind wir da hingegangen, die haben mich da direkt aufgenommen, durchgecheckt, dann kam halt raus, dass ich eine schwere Salmonelleninfektion habe und auch noch eine Parasiteninfektion, was das dann natürlich ganz gut erklärt hat, warum es mir so schlecht ging, aber schon kurios, dass ich zwischendrin dann doch nochmal so Phasen hatte, wo ich nochmal 80 Kilometer gefahren bin. Also das war ganz verrückt irgendwie. Und dann haben die mich im Krankenhaus halt ein bisschen aufgepäppelt, Infusionen rein, Antibiotika. Und das war dann auch sowieso gute 2 Tage vor der Rückreise. Also das war dann natürlich leider ein bisschen abruptes Ende der Reise. Ein bisschen schade, dass ich am Ende nicht noch fahren konnte. Aber insofern gut, dass es halt am Ende war. Mhm. Ja, und das ist auch nichts Schlimmeres war.
Shit happens, ne? Also das ist nicht so geil. Vor allem, wenn man unterwegs ist und nicht zu Hause ist, dann irgendwo in einem Krankenhaus zu sein, fern der Heimat und nichts machen zu können. Wie du schon sagtest, zum Glück war es am Ende. Lass uns abschließend noch mal ein bisschen über deine Route sprechen. Was ihr da so, wie musste ich mir das Radfahren in Guatemala allgemein vorstellen, weil darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Mhm. Wie ist das landschaftlich? Wie sind die Menschen? Essen haben wir ja schon so ein bisschen besprochen, dass es so ein bisschen einseitig ist mit Reis und Bohnen. Aber Lake Atitlan ist ja auch sowas wie ein Highlight. Das sind jetzt ganz viele Begriffe, die ich mal so in den Raum gestellt habe. Aber vielleicht können wir mal so ein bisschen ein Gefühl dafür rüberbringen, wie es ist in Guatemala. Weil ich glaube, das haben wenige Leute so wirklich auf dem Schirm, wie es dort ist, Rad zu fahren.
Also eigentlich nicht anders als in Europa, würde ich jetzt erstmal sagen. Man fährt halt los. Also der Unterschied ist einfach gewesen, es gab keine anderen Radfahrer. Also wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jemals, wir haben, ich glaube, 2-mal haben wir andere Bikepacker gesehen, aber sonst jetzt keine Rennradfahrer oder irgendwas. Also es gibt da überhaupt keine so wirkliche Radinfrastruktur. Also in Guatemala City natürlich schon, die besser verdienten Menschen fahren da auch Rennrad und sowas. Also das ist ja relativ ähnlich.
Der Trend ist auch dort angekommen.
Genau, der Trend ist auch dort angekommen. Also da gibt's auch die schicken Carbon-Rennräder, aber im Hochland ist das natürlich als Sport überhaupt nicht verbreitet, weil das Fahrrad ist ein Fortbewegungsmittel, das halt vielleicht einfach noch ein bisschen jemand, der jetzt weniger Geld hat, nutzen würde, weil warum soll man mit dem Fahrrad fahren, wenn man auch ein Auto haben kann? Also als Sport ist, wir haben da niemanden gesehen auf dem Rad. Und die Straßen sind halt auch überhaupt nicht darauf ausgelegt. Also es war ja teils auch Offroad oder ziemlich viel auch Offroad und wahnsinnig steil, einfach zwischen 15-25% war da alles dabei. Die Oberflächen halt wahnsinnig staubig, es ist sehr trocken, sandig, rutschig, aber macht natürlich mega Spaß, weil da auch niemand sonst unterwegs ist und man hat immer das Gefühl so, okay, cool, ich erkunde jetzt hier irgendwas Neues. Wer weiß, ob hier schon mal jemand Fahrrad gefahren ist. Und überraschenderweise waren die Menschen auch super, also ich sage jetzt überraschenderweise einfach aus dem Grund, weil es da eben nicht so viele Radfahrer gibt, aber die waren super respektvoll, die ganzen Autofahrer, die haben immer wahnsinnig viel Platz gehalten, auch oft angehalten, einfach gefragt, was wir machen, wo wir herkommen. Gerade auch auf so staubigen Straßen ist ganz oft vorgekommen, dass die Autos einfach gehalten haben, damit wir auch nicht in so einer Staubwolke enden. Also fand ich total überraschend.
Hm. Ja.
Dass sie da wirklich alles sehr offen und interessiert waren und uns wurde auch immer geholfen. Also wir haben auch tatsächlich einige Male gefragt, ob uns jemand mitnehmen kann. Also jedes Auto dort ist eigentlich ein Pickup-Truck. Das heißt, mitgenommen zu werden ist schon mal viel, viel einfacher als in Europa. Und wenn wir mal wirklich nicht mehr konnten, haben wir auch von Anfang gesagt, so ist es auch überhaupt keine Schande, sich da helfen zu lassen und mal irgendwie ein Stück da mitnehmen zu lassen. Und egal, wo wir standen, eigentlich sofort das erste Auto hat uns mitgenommen. Hinten Fahrräder draufgeschmissen auf die Ladefläche und dann sind wir damit gefahren und die Leute waren immer super nett und wollten uns helfen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schön und überwältigend.
Du hast in deinem Text auch geschrieben, dass so die Campingplätze, also nicht Plätze an sich, sondern halt das Campen so besonders war, weil halt immer ihr an wunderschönen Orten mit einer Natur übernachtet habt.
Ja, total. Also schon schwieriger als in Europa, einfach auch aus einem Sicherheitsaspekt. Also ich hätte in Guatemala jetzt ungern das Zelt sehr nahe an einem Ort aufgeschlagen, weil man weiß natürlich auch nie so genau, ist man da jetzt vielleicht auf dem Privatgrund dann von der Person, die das nicht möchte und wie die drauf reagieren, das kann man natürlich nicht sagen. Also deswegen war es insgesamt ein bisschen schwieriger. Wir haben auch immer eigentlich von Tag zu Tag immer nur geguckt, wo wir zelten. Also meistens habe ich so ein bisschen in Google Maps einfach geschaut, im Satellitenview, was sieht denn aus, als wäre da irgendwie eine Fläche, auf der man ein Zelt aufstellen kann. Oder auch so Aussichtspunkte sind oft gute Stellen zum Zelten, zum Campen, weil man eben einen schönen Blick hat und nachts ist da auch niemand. Und dann haben wir das eigentlich immer so gemacht. Also die eine Nacht gab es dann auch nichts, wo wir hin konnten. Und dann sind wir noch eine ganze Weile im Dunkeln gefahren. Und ich hatte so einen Viewpoint gefunden. So, sorry, jetzt ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ja.
Gehört dazu beim Campen. Da fällt auch mal ein Motorrad im Hintergrund.
Ja, jetzt ist Schluss hier zum Glück. Genau, dann waren wir eine Weile im Dunkeln unterwegs und ich hatte eben so einen Aussichtspunkt gefunden. Dann sind wir da einfach hingefahren auf gut Glück, haben dann aber gesehen, okay, das ist nachts abgesperrt, da kann man nicht durch. Und es gab aber so eine kleine Rasenfläche davor, da haben wir uns da einfach hingelegt. Das war dann tatsächlich so eine Nacht, wo ich ein bisschen Angst hatte, weil nachts auch mal irgendwie so ein paar wilde Hunde da rumgerannt sind. Und dann kam irgendwann nachts auch noch mal jemand mit einem Auto vorbei und hat da rumgeschrien und so. Da bin ich ja auch wach geworden und war so, okay, was ist jetzt hier los? Oh Gott, Hilfe, machen wir jetzt hier irgendwas Verbotenes? Aber auch das war dann okay, also da war dann nichts. Und sonst andere schöne Campingplätze waren auch nochmal auf so einem Aussichtspunkt über dem See, über dem Lake Atitlan, ziemlich weit oben. Das war so ein Wanderpfad nach oben. Da musste man das Fahrrad eine ganze Weile rauftragen. Da ging es mir dann schon leider nicht mehr so gut. Dann hat Raphael mein Fahrrad auch noch mit drauftragen müssen. Aber das war dann natürlich ein spektakulärer Ausblick da oben. Und ja, so war das. Und ein anderer schöner Platz, überraschend schön, war auch an dem Tag, an dem wir noch relativ lange im Dunkeln gefahren sind und auch noch nichts gefunden hatten und irgendwie auch nichts drumrum war. Es waren nur Orte, wir waren irgendwie nicht so wirklich sicher, wo man hin kann. Es war schon dunkel, sind wir einfach noch ein ganzes Stück weiter dann und durch so eine Kaffeeplantage gekommen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt hier über den Zaun rüber und schlafen in dieser Kaffeeplantage, aber besser wird's nicht. Und dann sind wir da rüber und haben im Dunkeln die Zelte da aufgebaut. Im Dunkeln wirkt alles natürlich erstmal so ein bisschen bedrohlicher als im Hellen und haben uns da dann hingelegt und geschlafen und morgens war das einfach ein total wunderschöner Ort mitten zwischen Kaffee, Pflanzen und die Sonne kam dann da so durch und das war total schön. Also, ja.
Ich finde das ja, es ist ja wirklich immer so dieses bisschen scary und gleich, also wenn man nachts irgendwo hinkommt und nicht weiß, wo man gerade ist, aber ich finde es so geil, am nächsten Tag aufzuwachen, weil du ja nicht weißt, wo du bist und dann, wenn du Glück hast, in einer tollen Umgebung aufzuwachen, mit tollen Blick oder halt eben irgendwie eine mystische Umgebung, ich liebe das.
Ja, und die Stimmung ist dann auch ganz anders. Man kommt im Dunkeln an, als wirkt irgendwie so bedrohlich und erstmal komisch und dann ist es eigentlich total schön.
Ja, so eure Reise ist, ihr habt ja eine geile Zeit gehabt, auch wenn es im Krankenhaus geendet ist. Es war zum Glück nichts allzu Schlimmes, was man relativ einfach behandeln konnte. Und ich glaube, so wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja diese Reise auch so ein Punkt in deinem Leben gewesen, der halt eben andere Dinge ins Rollen gebracht hat, zum Beispiel diesen Camper, in dem du ja gerade jetzt sitzt und in Frankreich unterwegs bist. Also was macht Bikepacken mit dir?
Einiges macht das mit mir, aber insbesondere habe ich vom Bikepacken für mich persönlich eigentlich mitgenommen, Dinge gelassener anzugehen, sich weniger Sorgen zu machen und sich auch einfach ein bisschen mehr auf sich selber und die eigenen Fähigkeiten zu verlassen und auf die eigenen Problemlösungsfähigkeiten. Weil die werden beim Bikepacken natürlich ständig gefragt. Also man kommt immer in irgendwelche Situationen, die irgendeine besondere Lösung erfordern und über die kann man sich vorher eigentlich gar keine Gedanken machen und braucht man auch nicht, weil es bringt ja auch nichts. Also das kann man dann machen, wenn die Situation eben da ist. Und da habe ich, glaube ich, durchs Bikepacken schon nochmal viel mehr Vertrauen eben in meine eigenen Fähigkeiten gewonnen und auch Dinge einfach zu machen, ohne mir Sorgen zu machen oder ohne mir allzu viele Sorgen zu machen. Und das hat mir beim Bikepacken wirklich sehr, sehr gut getan und auch im Leben viel verändert, dass ich mir mehr zutraue, Dinge auch halt einfach mache und eben auch irgendwie ein größeres Grundvertrauen gefunden habe ins Leben und in mich selber und dass die Dinge dann schon passen werden und sich so ergeben werden, dass es gut ist. Und wenn es eben nicht gut ist, dann findet man wieder einen Weg, um es wieder gut zu machen. Also das ist so mein persönliches Takeaway vom Bikepacken und hat dann auch dazu geführt, dass der Trip war insofern nochmal besonders, weil wir auch ganz, ganz wenig am Handy waren und eben sehr present waren im Moment und auch meine Freunde und Bekannte alle wussten, okay, ich will jetzt nicht wirklich am Handy sein, also ich bin auch nicht erreichbar. Und das war nochmal so eine ganz neue Erfahrung, einfach wirklich mal ganz, ganz present zu sein im Moment und sich mehr wieder mit sich selber zu connecten und genau, dadurch kam dann eben auch dieser Drive danach zu sagen, okay, ich möchte wirklich an meinem Leben was ändern, ich möchte auch noch mal mehr Freiheit haben und ich möchte noch mehr sehen und erleben können und mir einen Campervan eben holen und auch komplett oder zumindest ein bisschen freier jetzt leben, ohne immer am gleichen Ort zu sein.
Ja. Jetzt bist du mit Camper und Fahrrad unterwegs. Welche Bikepacking-Touren stehen jetzt als nächstes an?
Konkret noch nichts geplant. Also ich arbeite parallel auch Vollzeit. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Morgende, Abende oder Wochenenden, um was zu machen. Und ich mache auch ich mache auch gerne ganz viel anderen Sport, laufen oder einfach wandern oder einfach nur mal mit dem Trekking-Rucksack campen gehen. Also ich versuche das hier alles ein bisschen aufzuschlüsseln und auch mehrere andere Sachen zu machen. Aber die nächste große Challenge ist ein unsupported Bikepacking Race, das ich jetzt Anfang September mitfahren werde in den Dolomiten. Das ist von Raphael veranstaltet, also Sneak Peaks heißt das. Und das geht da einmal so quer durch die Dolomiten und das wird jetzt die nächste Challenge.
Mega. Auf Gravel oder auf Straße?
Gravel, ja.
Cool. Hört sich gut an. Also auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und dass du dein Bikepacking-Werdegang und halt auch deine Tour mit uns geteilt hast. Super spannend, also wirklich. Also ich finde, ich bin auch großer Bikepacker. Ich liebe Bikepacken. Ich war jetzt gerade wieder in Österreich unterwegs. Meine nächste Tour ist für November geplant, von Sevilla nach Lissabon. Ich liebe es, mit dem Rad unterwegs zu sein. Für mich ist es so die perfekte Geschwindigkeit,
Wandern ist oftmals zu langsam, Autofahren viel zu schnell.
Ja.
Und als Fahrer sieht man sowieso nichts. Wobei man, ich finde, wie siehst du das beim Radfahren? Bin ich so sehr mit mir selber beschäftigt, auch oftmals, dass ich die Umgebung und vor allem die Orte nicht wirklich wahrnehme. Und wenn mich im Nachhinein fragen mich Leute, bist du da lang gefahren? Und ich so, weiß ich nicht. Weiß ich gerade nicht. Weil oftmals machst du ja wirklich so 100 Kilometer, 120 Kilometer an einem Tag. Und da fährst du ja durch viele Ortschaften durch. Und ich merke mir oftmals nicht, wo ich war.
Also ich finde, du hast es an sich mega gut zusammengefasst. So sehe ich das auch. Ne? Das ist die perfekte Fortbewegungsform, perfekte Reiseform. Und bei mir ist es ein bisschen anders tatsächlich. Also ich bin nie so präsent wie auf dem Rad und beim Bikepacken. Und ich merke das jetzt. Ich bin in Frankreich an einem Ort, an dem ich letztes Jahr Bikepacken war. Und wenn ich hier so an bestimmten Punkten vorbeifahre, kommen die Erinnerungen bis ins Detail wieder hoch. Also ich weiß, was habe ich da gegessen? Was gab es da im Supermarkt? Was ist an dem Ort passiert? Also ich finde, man ist beim Bikepacken.
Das weiß ich auch. Mir geht's darum, wenn du irgendwo nicht hältst und einfach nur durchfährst, dass du halt eben dann nicht unbedingt weißt, so, wo war das jetzt genau?
Ja, das stimmt doch. Also gut, wenn man nicht aktiv so drauf achtet, dann rauscht man da so durch. Aber ich finde das im Auto noch viel schlimmer. Na, da kriegt man ja eigentlich
ja,
gar nichts
mit.
Ja,
absolut.
Ja.
Ja. Nee, super. Franziska, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du dir eine Pause genommen hast von der Arbeit. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß im Camper und dass du halt in der Hitze Frankreichs noch eine tolle Zeit hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich mega gefreut, hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwie die ein oder andere Person, Frau, wen auch immer, vielleicht ein bisschen inspirieren konnte, sich einfach zu trauen und das zu machen. Ja.
Ich hoffe es auch. Ich bin gespannt. Ich kann auch nur sagen, Bikepacken ist, ich bin froh darüber, dass ich es entdeckt habe. Ich habe sehr lange Zeit dafür gebraucht, aber dafür lebe ich es jetzt umso mehr aus. Und ja, ich kann es nur empfehlen.
Ja, ich freue mich dann, deine Tour mitzuverfolgen auf Instagram nach Lissabon. Das wird bestimmt auch
danke.
Richtig schön.
Danke dir. Bis dann, ne? Also.
Dankeschön. Ciao.
So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, die Geschichte mit Franziska. Wenn es so ist, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben auf YouTube, eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder einfach nur einen Kommentar bei Spotify zur Folge. Ich lese sie mir alle durch, ich beantworte sie auch alle, ich nehme mir immer sehr viel Zeit. Ich freue mich auf dein Feedback. Ansonsten, wenn du magst, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es hier spannend weitergeht, oder halt im Off the Path Daily, denn da gibt's ja auch noch jeden Tag spannende Inhalte. Da haben wir übrigens diese Woche ein Spezial zu Österreich übrigens, Österreich im Winter. Da kommt jeden Tag von montags bis sonntags eine Folge, mal was anderes. Hör doch gerne mal rein. Ansonsten Peace und bis nächste Woche.